Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Das Filmfest befindet sich gerade im Umbruch, hier beim Festival in München. Und auch in der Presse wird sehr heftig darüber diskutiert. Intensiv und lautstark berichten die lokalen Medien, auch die Süddeutsche Zeitung, über zum Beispiel die Pläne der Landesregierung, das Festival mit 3 Millionen Euro zu einer Art Berlinale Konkurrenten aufzubauen. So stellte sich jedenfalls Markus Söder, der Ministerpräsident, vor. Und er will auch, dass sich die Münchner Stadtpolitik stärker daran beteiligt.
Ja, und wenn sich Lokal- und Landespolitik so intensiv über ein Kulturevent beugen, dann müssen Hoffnungen und Wünsche in das Filmfest groß sein. Mehr Geld, mehr Medien, mehr Publikum, so könnte man die Diskussion wohl zusammenfassen. Und einer, der diesen Kurs des Festivals maßgeblich gemeinsam mit der Direktorin Diane Eline vorantreiben soll, ist Christoph Gröner, der neue künstlerische Leiter. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sie sprechen gemeinsam mit der Festivalleiterin davon, dass diese Festivalausgabe 2019 so eine Art Übergangsjahr sein soll. Also Schritt für Schritt soll dieses Festival zukunftstüchtig gemacht werden. Aber wie sieht denn das aus, das perfekte, ideale Filmfest München in der Zukunft?
Okay, die letzte, üblicherweise letzte Frage ganz am Anfang.
Genau, richtig.
Wunderbar. Also 2022 feiern wir unseren 40. Geburtstag. Ich glaube, dann wollen wir das Festival sein, das wir aus unserer Sicht sein sollten. Und die Kernidee, die wir da verfolgen über die nächsten Jahre, ist ein Filmvolksfest zu werden. Also einen Ort zu schaffen, an dem sich die Menschen versammeln können und angesichts dieses wunderbaren Dings-Kino reden, sich austauschen, erstmal da sein und sich von der Leidenschaft für Kino anstecken lassen. Sie müssen also zu uns ins Kino kommen oder dürfen oder können zu uns ins Kino kommen, aber sie können sich auch zuerst mal versammeln, darüber reden und eine gute Zeit haben. Das ist vielleicht so ein Endpunkt, weil uns sehr wichtig ist, die Leute mit Leidenschaft für das Kino auch zukünftig anzustecken. Es gibt viele Unkenrufe im Bereich des Kinos. Wir glauben total dran. Wir glauben auch, dass das als Filmfest München unsere DNA ist und stellen jetzt für die Zukunft ganz viele Fragen in andere Richtungen. Wie verändert Virtual Reality das Kino? Wie verändert Games-Technologie zum Beispiel das Kino? Das sind so Fragen, die uns aktuell beschäftigen und die das Festival in den nächsten Jahren prägen. Aber wir können auch über Sachen reden, die jetzt schon dieses Jahr im Festival sind.
Ja, weil im ersten Teil der Antwort habe ich Kino, Kino, Kino gehört. Und wenn es nach Söder geht, soll es ja ein Medienkunstfestival werden. Wie sehr unterstützen Sie diesen Ansatz?
Also ich glaube, das Wort war Medienfestival und in gewisser Weise sind wir schon immer ein Medienfestival gewesen. Das Filmfest München hat sich so früh wie kein anderes Festival dem Fernsehen geöffnet. Das hat sich so früh wie kein anderes Festival in Deutschland den Serien geöffnet. Es hat immer schon Kooperationen mit Museen angestrebt. Und insofern, in diesem Bereich, in dem wir arbeiten, fühlen wir uns eigentlich schon ganz wohl und ganz heimisch und haben deshalb in diesem Jahr gesagt, okay, für Virtual Reality ist jetzt der Punkt gekommen, wo es ganz interessante Auswirkungen auf das Kino hat oder wo Kinoerzähler in die Virtual Reality gegangen sind und plötzlich anders erzählen. Virtual Reality wird plötzlich zu einem eigenen Medium. Ja, man setzt sich noch einzeln die Brille auf. Ich glaube, dass das ein Zwischenschritt ist. Erzählt wird schon so auf eine andere Art und Weise für ein neues Publikum und das Publikum kann sich das jetzt hier anschauen. Games zum Beispiel, um auch dieses Stichwort aufzugreifen, das ist vor allem eine technologisch interessante Komponente, die wir da erleben. Games-Technologie, sogenannte Games-Engines, werden mehr und mehr dafür genutzt, auch Filme herzustellen. Teile von Filmen, Hintergründe von Filmen, teilweise virtuelle Charaktere zu kreieren. In den nächsten Jahren wird das ganz sicherlich noch eine größere Rolle spielen. Und wir glauben eben auch, nicht nur den Blockbuster beeinflussen, sondern eben auch das künstlerische Kino. Wenn plötzlich solche virtuellen Welten irgendwie Künstlern, Filmkünstlern oder Arthouse-Künstlern zugänglich sind, wird das auch das Arthouse-Kino irgendwo verändern müssen.
Erste Schritte gibt es dieses Jahr. Es gibt Virtual Worlds, das ist ein 3-Tages-Programm, wo man sich hier auch eine Art Wettbewerb mit virtuellen Realitäten ansehen kann, mit narrativer VR, wie es offiziell heißt. Ich habe trotzdem eine Frage, auch weil Sie gerade gesagt haben, neues Publikum erschließen. Ich sehe das seit 2 Jahren beim Filmfestival in Venedig, die ja sehr früh auf diesen Zug gesprungen sind, die auch einen eigenen Wettbewerb haben mit Virtual Reality. Das ist gut besucht, aber ausschließlich von der Fachpresse. Ist das überhaupt, ja, publikumstauglich, wenn ich von so einem normalen Kinogängerpublikum spreche, oder ist es letztendlich etwas, was die Fachwelt letztendlich nur interessiert?
Das ist eine sehr genaue und gute Beobachtung. Es man kann mit Virtual Reality, was jetzt noch eine Einzelerfahrung zusammen ist, kann man nicht Tausende oder Zehntausende Leute ansprechen. Das ist so. Aber die Erzählform hat trotzdem schon die Phase des Experiments verlassen oder ist gerade dabei. Und es ist ein hochinteressanter Moment, da auf internationalem Niveau einzusteigen. Und wir machen das damit, dass wir diesen Wettbewerb haben. Wir haben aber auch international die erste Retrospektive eines VR-Hauses, nämlich von Felix and Paul aus Montreal. Wir haben mit Colm Slevin, der für Facebook Virtual Reality maßgeblich vorantreibt, einen der wichtigsten sozusagen Macher in diesem Bereich hier in der Jury. Also wir steigen tatsächlich jetzt zu einem Zeitpunkt an, wo wir mit Virtual Reality an der Schwelle stehen, dass sich das narrative Erzählen damit aus den Kinderschuhen entwickeln und wirklich spannend wird für ein breites Publikum. Wir haben derzeit die Hoffnung, aber wir gehen nicht davon aus, dass wir damit viele Tausende ansprechen. Das ist tatsächlich jetzt für die Fachpresse und für ein wirklich interessiertes Publikum. Aber mittelfristig, die technologischen Sprünge sind so schnell, kann man sich wirklich vorstellen, weil es zum Beispiel Experimente gibt, dass Leute mit 200 Brillen gleichzeitig im Kino sitzen, dass alle in einem virtuellen Raum sitzen und sich Kino wieder mit dieser Virtual Reality verbindet oder mit Augmented Reality. Man hat Brillen auf und verändert Orte. Wir glauben wirklich, dass die nächsten 10 Jahre da viele Entwicklungen sehen und wir wollen deshalb als Festival besonders flexibel sein. Aber nochmal, wir sind eine etablierte Marke, es gibt uns 37 Jahre und wir werden natürlich den Teufel tun, das gewachsene Vertrauen in uns als Kinoort einfach aufzugeben. Das wird immer bleiben. Es geht doch darum, sich für Neues zu öffnen, das Gute zu bewahren und zu schauen, wie wir noch mehr für Kino tun können, damit große Publika entstehen. Und das wird für uns maximal in der Veränderung, was Kino anbelangt, bedeuten, dass wir vielleicht 10-20% weniger Film spielen und damit noch mehr tun können für jeden einzelnen Film. Aber wir wollen die Leute im Kino haben, ist doch klar.
Klar, denn Ihre Kernkompetenz liegt ja auch im Kino. Was Games angeht, auch da müssten Sie ja selber erstmal wahrscheinlich sich einarbeiten.
Also ich habe schon viel gespielt.
Ja.
Also ich meine, ich bin jetzt Anfang 40. Ich glaube, fast jeder, der jetzt Anfang 40 ist, hat auch in irgendeiner Form eine Erfahrung an Konsolen.
Ja, keine Frage, aber es ist ja eine Frage, privat zu spielen oder das dann in ein Festival zu integrieren. Und meine Frage wäre, die Games sind in diesem Jahr noch nicht wirklich vertreten und man seit Jahren heißt das, die Games, das wird sich alles mehr verbinden, Film und Games, es passiert nur nicht so wirklich.
Nee, und es ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass Festival-Erfahrung für Kino etwas ist, wo man im Kinosaal zusammensitzt. Bei Games, das ist als, wenn ich das so beobachte, und wir beobachten das ganz genau, Games im Festival-Kontext sind immer eher E-Sports. Das sind Sportveranstaltungen im Grunde. Was uns deshalb jetzt zu diesem Zeitpunkt 2019 besonders stark interessiert, ist, dass Games-Technologie von Filmemachern wie Neil Blomkamp, der District 9 und andere Filme gemacht hat, so genutzt wird, dass er seine Filme quasi zu 98% im Computer entwickelt. Alles sieht fotorealistisch aus. Die Menschen in diesen Räumen können sich frei bewegen. Also man muss sich vorstellen, diese Filme, die laufen linear ab, die er gemacht hat mit seinen Oats Studios. Und dann will er was verändern. Dann klickt er da drauf, dann wird das eine 3D-Landschaft durch die Games Engine und dann kann er einen Menschen um 3 Meter verschieben. Und dann klickt er wieder auf Play und der Film läuft sofort weiter ab. Das ist doch irre Technologie, die Games-Technologie, und die verändert das Filmemachen. Das ist im Moment das, was uns interessiert und wie wir die Kulturtechnik spielen, ja, am Computer integrieren können im Festival-Kontext. Da gehen wir sehr vorsichtig vor, weil wir unsere Marke eben, wir wissen, was unsere Kernmarke ist, aber wir wollen uns dem öffnen und wir fragen immer nach den Verbindungslinien.
Bei uns zu Gast ist Christoph Gröner, neuerdings künstlerischer Leiter des Filmfests, aber eben auch zuständig für die Reihe Neues Deutsches Kino, eine der wichtigsten Plattformen für den neuen deutschen Film. Christoph Gröner, der Blick in die Filme zeigt, dass sich der Großteil wieder ins Private zurückzieht. Ist so ein bisschen eine übliche Bewegung des deutschen Kinos, Gefühle und Beziehungen darzustellen. Ist das so? Wundert Sie das? Oder ist das was sowieso schon seit ein paar Jahren sich in den Filmen zeigt?
Also ich glaube, über die ganze Reihe, die ganze Breite der Reihe, gibt es durchaus auch sehr viele politische Impulse oder Setzungen. Da ist zum Beispiel ein Dokumentarfilm, Rettet das Feuer, über die schwule Szene und Jürgen Baldiger, den Fotografen, der sie begleitet hat, Anfang der 90er Jahre in Berlin. Das ist ein Wahnsinnsfilm, ein Wahnsinnsdokumentarfilm, und wir freuen uns sehr, den zu haben. Jetzt stellt sich bezüglich des Rückzugs ins Private doch die Frage, ob das auch nicht vielleicht eminent politisch ist. Dass nämlich die Charaktere, die in der ganzen Reihe, die man vielfach findet, irgendwie mit der Realität an sich immer schlechter vielleicht zurechtkommen. Diese Realität vielleicht Twents weniger Möglichkeiten auf Zukunft bietet und sie dann ihre eigene Kunstrealität kreieren. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen Film wie Golden Twenties von Sophie Kluge, der erste Film mit Henriette Confurius, die eine Art weiblichen Drifter in Berlin spielt, in der Kulturszene dort von Praktikum zu Praktikum sich hangelt, von loser Beziehung zu loser Beziehung. Und eigentlich wird ihr Leben genauso porträtiert wie ein, ich drehe es mal um, Drifting Berlin. Also eine Gesellschaft, eine Stadtgesellschaft, aber auch die gesamte Gesellschaft, die auf fast unangenehme Weise in Bewegung gerät. Und darauf reagieren die Charaktere.
Sophie Kluge, dürfen wir auch sagen, die Tochter von Alexander Kluge. Ihr Debütfilm feiert heute die Weltpremiere. Mit einer der Gretchenfragen, mit der Sie sich auseinandersetzen müssen als Planer dieser Reihe, aber sicherlich auch als künstlerischer Leiter dieses Festivals, ist natürlich die Frage, ist Netflix Kino? Und je nachdem, wie Sie uns gleich beantworten werden, ist die Frage, warum der erste deutsche Netflix-Spielfilm Kidnapping Stella nicht in Ihrer Reihe läuft.
Das, was ich vorher gesagt habe, dass wir uns schon immer anderen Medienformen geöffnet haben, das stimmt ja auch jetzt für Netflix. Also wir öffnen uns dem Streaming und wir finden aber, dass es hier vergleichbar gesetzt sein sollte wie das Fernsehen. Das Fernsehen hat eine eigene Reihe, das neue deutsche Fernsehen, und diese Filme dort, die haben eine eigene Reihe. Für Streaming haben wir das nicht. Wir haben mit dem Spotlight aber eine Reihe, wo wir ungewöhnliches deutsches Kino oder deutschen Film unterbringen können. Und was ich zur ästhetischen Qualität von Kidnapping Stella sagen kann, mit Jelle Haase, Max von der Grüben, ja fantastisch besetzt, mit einem Regisseur, der die Perspektive der Berlinale schon mit einem ganz anderen Film eröffnet hat, nämlich Distanz vor Jahren. Natürlich also ein spannender Thriller insgesamt. Und das wollten wir nicht missen, das auf der großen Leinwand sehen zu können. Und dem wollen wir uns nicht versperren. Aber ich glaube, das ist natürlich die Reihe Neues Deutsches Kino, dass diese Reihe dafür da ist, wirkliche Entdeckungen zu machen, die auch wirklich das Potenzial haben sollen, ins deutsche Kino zu kommen und dort ein breites Publikum im eigentlichen Kino zu finden.
Ist das aber nicht vielleicht auch ein Grund, weil man in ihrer Reihe ja auch gelddotierte Preise bekommen kann, Förderpreis, der auch sehr gut dotiert ist, dass man da nicht Netflix, das ja eh schon so viel Geld hat, nicht noch die Chance geben möchte, dass sie abräumen quasi den Sack voller Geld?
Nee. Also tatsächlich mit dem Förderpreis hat die Entscheidung nichts zu tun. Für mich war der wichtigste Gedanke, diese Filme, die ja zum Teil auch hier in den letzten Jahren ihre Verleiher gefunden haben oder ihre internationalen Weltvertriebe, also die Menschen, die Filme in die ganze Welt bringen aus Deutschland, dass diese Chance bestehen soll, dass wir nicht nur diese drei Festival-Screenings haben und dann ist der Film irgendwo in einem kleineren Format zu sehen, sondern dass wirklich die Chance besteht auf eine nationale Reise über Festivals, auf eine nationale Auswertung im Kino oder vielleicht auf einen großen internationalen Festivalerfolg. Das ist das große Ansinnen.
Christoph Gröner war unser Gast, frischer künstlerischer Leiter des Filmfests München und auch der Chef der Reihe Neues Deutsches Kino.